Vorstadtgeflüster.
Vorstadtgeflüster heute mit Klaus Augenthaler. Klaus, ich muss immer zu dir sagen, lächeln, gell? Das macht mich immer ein bisschen nervös, wenn du so böse guckst.
Ich schaue doch nicht böse. Ich schaue nicht böse. Bin gerne hier.
Du bist zurück in Unterhaching bei der Spielvereinigung, hast hier mal als Trainer gearbeitet. Wie ist denn so das Gefühl, wenn man jetzt hier wieder reinkommt in den
Sport? Ja, ich war schon lange nicht mehr da und ja, habe mir überlegt, jetzt treffen wir uns hier in Unterhaching. Bin froh, dass ich noch hergefunden habe. Gut, dass es Navi gibt. Dann kommen schon natürlich Erinnerungen. Ich habe, glaube ich, ein gutes Jahr hier gemacht. Kannte Toni Strobenhauser, war ja damals dritter Torwart beim Bayern München. Und er hat mich mehr oder weniger überredet, hier ja, als Trainer zu fungieren. Und ich habe gesagt, warum eigentlich nicht? Dann bin ich wieder in München. Aber seine Ziele waren eben zu groß. Er wollte unbedingt in die erste Liga aufsteigen.
Welche Erinnerungen hast du an die Zeit? Gibt es irgendein Erlebnis, was so hängen geblieben ist, ein bestimmtes Spiel?
Ich weiß nicht, gegen wen wir gespielt haben. Das erste Spiel haben wir souverän gewonnen, an das kann ich mich noch gut erinnern. Aber es war schon schwierig mit diesem Kader. Es waren ja andere Mannschaften auch, die dieses Ziel gehabt haben, aufzusteigen. Und ja, wir haben es leider knapp verpasst.
Erinnert man sich an souveräne Siege besser als an Niederlagen? Hat man die eher im Kopf?
Boah, ich denke eigentlich gar nicht mehr drüber nach, welche Siege waren super. Durch Zufall, ja, ich kriege jetzt über YouTube einige Sachen geschickt und dann habe ich eine Erinnerung in Hamburg, einen Fehler gemacht zum 1-1 und dann hat 6 Minuten vor Schluss Kopfballtor gemacht zum 2-1 und auch das Eigentor in Hamburg, ich habe nicht viele Eigentore gemacht. An solche Sachen erinnert man sich, ja.
Unterhaching steht in der dritten Liga auf dem letzten Tabellenplatz im Moment. Wäre das für dich nochmal ein Job, so eine Mannschaft aus dem Keller zu holen?
Das ist eine gemeine Frage. Nein, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich bin nach wie vor beim FC Bayern angestellt. Wir haben ein Programm, oder in den letzten Jahren Programme gehabt mit Jugendspielern. Das sind 15- bis 17-jährige Jungs aus Amerika, die zweimal 4 Monate hier sind. Jetzt haben sie ja Heimaturlaub aus ganz Amerika. Es macht mir einfach Spaß, mit den Jungs zu arbeiten, zu trainieren. Und wenn man dann sieht, auch wir haben 16 Spiele gehabt, keins verloren. Sie haben sich dann im Laufe der Zeit wirklich entwickelt, fußballisch. Aber was für mich auch wichtig ist, sie kommen ja aus verschiedenen Ländern in Amerika, dass sie dann wirklich als Mannschaft auftreten, dass sie sich verstehen. Und jetzt haben wir bis 21. Dezember gearbeitet, vom Juni weg. Und jetzt kommen sie wieder ab 1. Februar, nochmal 4 Monate.
Und die haben dann hier auch Schule?
Ja, wir haben einmal in der Früh 10 Uhr Training, Nachmittag haben sie Homeschooling am Lehrer und einmal in der Woche spielen wir hier gegen Mannschaften, entweder an der Säbnerstraße oder am Campus oder auch hier in der näheren Umgebung von München.
Und die Eltern müssen das zahlen, die erwarten sich dann auch von den Kindern einiges, dass sie vielleicht irgendwann mal Profi werden, weil ansonsten...
Ja, schon, die Amerikaner denken ja ein bisschen anders. Die Amerikaner glauben ja auch, mit Geld können sie alles machen. Es sind natürlich Eltern, die gut betucht sind, weil es kostet schon eine gewisse Summe. Und dann erwartet man sicherlich, wenn ich so viel Geld bezahle, dass ich da in guten Händen bin und vielleicht mein Sohn nach 2-4 Monaten ein Profi wird. Aber so schaut es leider nicht aus.
Man kann die Profikarriere nicht perfekt planen. Man weiß nie, was daraus wird. Das ist sicherlich die Erfahrung bei vielen.
Wobei ich, wenn ich zurückdenke zu meiner Zeit als Jugendspieler im FC Vilshofen, damals gab es dann die Bayernliga Süd mit Mannschaften wie 60, wie Landshut, wie Straubing, wie Bayern München, da sind wir Erster geworden. Wir haben einen Zuschauerschnitt gehabt, glaube ich, von 3.500. Und durch das, dass wir eine gute Mannschaft hatten, dann haben wir noch das Endspiel gehabt um die Bayerische Meisterschaft gegen Nürnberg. Das haben wir leider 2-1 verloren, aber da sind natürlich auch Scouts da gewesen. Und nach diesem Endspiel, 3 oder 4 Wochen später, wurde ich eingeladen mit 3 anderen Spielern aus Vilshofen zum 3-tägigen Probetraining in München.
Ist das auch ein bisschen Glück zur richtigen Zeit am richtigen Ort?
Das sowieso. Aber mein Ziel war auch immer, so ab 15, 16 Jahren, ich habe dann Schule abgeschlossen, habe Bürokaufmann gelernt, aber ich wusste, ich war gesichert, weil mein Großvater eine Versicherung hatte. Wenn es nicht klappen sollte, dann kann ich halt bei meinem Großvater arbeiten. Aber ich habe immer so Ziele gesetzt. Ja. Ich habe einen 2-Jahres-Vertrag beim FC Bayern. Meine Eltern mussten ja dann mitfahren nach München, um den Vertrag zu unterschreiben, weil ich erst 17 war. Das waren halt meine Ziele und mein Traum auch und der hat sich dann irgendwann erfüllt.
Aber wenn du sagst, dein Opa hatte eine Versicherung, da wärst du dann wahrscheinlich eingestiegen, also bist du nicht aus armen Verhältnissen gekommen.
Nein, nein. Meine Großeltern und meine Eltern haben in einer Straße gewohnt, 10 Häuser auseinander. Meine Jugend war, mir ging es blendend. Ja.
Mhm. Wo würdest du sagen, waren deine größten Stärken? Auch in dieser Zeit, weil du es dann geschafft hast?
Ja, der FC Bayern hat mich ja geholt als Stürmer, weil ich jedes Jahr Torschützenkönig war in der Liga. Und dann mein erstes Bundesligaspiel habe ich gemacht im Mittelfeld gegen Borussia Dortmund. Das darf man ja eigentlich gar nicht laut sagen. Ich war ja Fan von Borussia Dortmund. Mein Vorbild, mein Idol war ja Sigi Held, weil er so ähnlich ausgeschaut hat wie ich mit dem Stiftelkopf. Ja, und mein erstes Bundesligaspiel habe ich eben gemacht gegen Dortmund. Mein erstes Bundesligaspiel habe ich gemacht im Mittelfeld. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie dann Detmar Kramer am Abend zuvor, am Freitagabend kam und sagt, Junge, du spielst morgen. Ich konnte die halbe Nacht nicht schlafen. Und dann hast du halt Gedanken gemacht, Mensch, erste Bundesligaspiel, du hast geträumt davon, dass du einmal Profifußballer werden willst. Und dann kriegst du die Chance jetzt. Und dann haben wir gedacht, Mensch, halbe Nacht nur überlegt, im Mittelfeld die Chance, ein Tor zu machen. Und ich habe ein Tor gemacht und habe einen Elfmeter rausgeholt in meinem ersten Spiel. Dann habe ich die nächsten Spiele 2 oder 3 gemacht und dann bin ich heute wieder auf der Bank gesessen und habe mich Detmar Kramer schön am Boden runtergeholt. Er hat gesagt, Junge, das war zwar super, was du gemacht hast, aber das ist erst der Anfang, du musst am Boden bleiben.
Und dann hat man dich irgendwann hinten reingestellt?
Ja, es war aber erst später und Julian Lauren, der dann aus Frankfurt kam. Und damals, bei dem Spiel, gab es immer ein Problem in der Abwehr. Und da hat Gerd Müller und auch Bulli Roh gesagt, bei der Julian Lauren, die Jungs oder die Spieler gefragt hat, die Etablierten, wer könnte denn da hinten in der Abwehr spielen? Und im Training habe ich des Öfteren gegen Gerd Müller gespielt. Und anscheinend war es ihm unangenehm, gegen mich zu spielen. Und deswegen hat er mir da sehr geholfen, dass der Auge könnte eigentlich hinten spielen.
Wäre es als Stürmer nicht eh schwierig geworden neben Gerd Müller?
Ja, es war generell schwierig. Ja. Auch der Kader damals bei Bayern war schon enorm. Es war in dem Jahr, wo sie 3-mal hintereinander einen Europapokal gewonnen haben. Ich war sogar in Brüssel bei dem Endspiel gegen Atletico Madrid.
Und als Fan?
Als Fan, Und ein paar Wochen später stand ich mit denen, Beckenbauer, Meyer, Müller, wie sie alle geheißen haben, 3 Tage am Trainingsplatz.
Du hast jetzt schon ganz schön erzählt. Hast du eigentlich schon Erfahrungen mit Podcasts gemacht?
Nein, noch nie.
Das ist also dein erster?
Ja.
Ein Niederbayer gibt nicht so wahnsinnig gerne Interviews?
Wie soll ich das verstehen? Ich meine, ich war ja Spieler, ich war ja Kapitän, ich war Nationalspieler, ich war dann 10 Jahre lang Trainer, da musst du Interviews geben.
Mhm. Also, hast du es gern gemacht? Ich habe nach gern gefragt. Ach, ich habe nicht gesagt, ich habe nicht gesagt, Interviews.
Ab und zu wäre es mir lieber gewesen, vor allem nach Niederlagen keinen Satz zu sprechen. Du willst ja und sollst ja auch und darfst ja auch nicht irgendwo dann Schuldzuweisungen geben. Aber ich habe dann versucht, das zu sagen, was gefragt wurde, und das aber in ehrlicher Manier und nicht irgendwo da rumgeeiert.
Aber du bist jetzt heute hier und das heute freut mich sehr. Nicht rum. Und dafür, damit wir schon mal gut starten, habe ich erstmal eine ganz nette Nachricht für dich.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, lieber Klaus. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Tag mit ihr. Sie ist eine ganz nette, die Heike. Ich war vor einem Jahr auch da gewesen und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir macht's auch Spaß.
Ziemlich.
Bist ein toller Fußballer gewesen, bist ein toller Vater, bist ein toller Mensch. Gib dich einfach so, wie du bist und die Sendung wird hervorragend. Dein Jimmy Hartwig. Jimmy. Bis bald mal auf ein schönes Weizen.
Das machen wir gerne. Gut.
Schöne Sendung.
Ja, danke dir.
Jimmy Hartwig, auch ein Mann mit einem bewegten Leben.
Ja.
Ehemaliger Fußballer, später auch sogar Schauspieler, und ihr wohnt beide am Ammersee.
Ja, wir haben uns vor kurzem getroffen, zufälligerweise. Ich wusste ja, Jimmy ist ja jetzt mittlerweile tätig, ich glaube, auf der Bühne auch. Und ich glaube, wir haben 2 oder 3 Mal gegeneinander gespielt, wenn er bei 60 war. Und ja, ich habe ihn auch immer verehrt. Er hat eine sensationelle Karriere hingelegt und ich habe immer wieder gehört, Jimmy Hartwig, spielt jetzt oder ist Schauspieler, und zufällig trifft man sich und ich sage, du, gib mir deine Nummer, lass uns einmal telefonieren, gehen wir mal auf ein Weißbier, wenn wir schon beide am Ammersee leben.
Wir stellen dich mal kurz vor, Klaus, und im Podcast Vorstadtgeflüster mache nicht ich das, sondern da macht das meine Tochter Lotta.
Hallo lieber Klaus, hier ist Lotta. Ich bin erst 13 Jahre alt, aber als du Fußball gespielt hast, da war ich noch nicht mal auf der Welt. Aber zum Glück gibt's da ja das Internet. Da fährt man alles über dich. Nein, Halt natürlich nicht alles. Alles wollen wir heute von dir erfahren. Aber zumindest wissen wir schon mal, was für ein großartiger Fußballer und was für eine treue Seele du warst. Es gab für dich immer nur einen Verein. Dein FC Bayern München. Du warst 7-mal deutscher Meister und 3-mal Pokalsieger. Du bist Weltmeister. Was für eine großartige Karriere. Lieber Klaus, du warst kein Ballstreichler, sondern ein knallharter Verteidiger, ein Abräumer, manchmal auch ein Stier. Obwohl, ich sage nur 49 Meter, du warst nämlich auch ein Scharfschütze, hast geile Tore geschossen, unter anderem das Tor des Jahrzehnts im Pokal. Ein Tor wie ein Strich. Der Uli sah keinen Stich, also der Uli Stein im Frankfurter Tor. Vor dir hatten alle Respekt, Gegenspieler und Mitspieler. Du bist ein ganz großer Kämpfer. Du warst viele Jahre FC Bayern-Kapitän und ganz wichtig, du warst und bist ein bodenständiger Mensch. Und getreten haben auch die Spanier, vor allem die von Real Madrid. Erzähl uns doch einmal ein bisschen was von José Antonio Camacho und Hugo Sanchez. Viele Grüße, deine Lotta.
Sehr schön. Vielen Dank.
Wie geht's dir, wenn du so die Zusammenfassung hörst?
Ja, es sind natürlich in so kurzen Sätzen so viele Jahre. Ja, und was da dahinter steckt, ist mehr oder weniger eben die Champions League oder Europacup-Spiele, speziell gegen Real Madrid auch. Und ich habe 2 oder 3 Mal öfters in dem Europapokal gegen Real Madrid gespielt und wir sind 2 oder 3 Mal eingeladen worden im Bernabeu Cup, immer vor der Saison. Und die Spanier haben später angefangen wie wir Deutschen und wir haben 2 oder 3 Mal den Pokal da gewonnen. Und einmal war es wirklich so böse, weil wir hatten ein Freundschaftsspiel in München. Wir waren schon in der Saison und die Madrider waren noch in der Vorbereitung und glaube, wir haben 8-1 gewonnen. Und ein Jahr später waren wir wieder in dem Bernabeu Cup. Und da haben sie getreten ohne Ende. Ich kann mich noch gut erinnern, Paul Breitner dann gesagt hat zum Schiedsrichter, wenn die jetzt nicht aufhören, dann verlassen wir den Platz. Ja. Mhm.
Camacho war einer, der war knallhart?
Camacho, ja. Es gab noch so Bilder auch. Weiß
nicht mehr, hast du nicht irgendwo mal die Hörner gezeigt?
Ja, das war da bei dem Ding, es war nicht Camacho. Oder
war, dann war es Sanchez?
Das war Sanchez, ja. Mhm. An die Situation, an die Szene kann ich mich gut erinnern, wo ein langer Ball kommt, ich stoppe den mit Brust und der kommt mit vollem Anlauf auf mich zu und haut mir mit dem gestreckten Fuß gegen die Brust. Und da bin ich auf die Knie gesunken. Und dann habe ich ihm die Hörner gezeigt, so ungefähr, du, das ist Fußball und nicht Stierkampf. Und es waren ja wirklich Situationen dabei. Ich habe neulich erst gesehen auf YouTube, wenn wir dort gespielt haben, war eine Schlägerei. Ich kann mich noch gut erinnern, nach dem Abpfiff, wir sind weitergekommen, ging ja im Bernabeu-Stadion die Treppen hoch und haben sie uns verfolgt und war zwar Security da gestanden, aber die haben schön den Raum frei gemacht gehabt. Da gab es ein paar Faustschläge, ja.
Du hast das Halbfinale gerade angesprochen, Klaus. Wie ging es dir nach der roten Karte?
Das vergesse ich auch nie. Ich bin nach wie vor heute noch überzeugt davon, dass es keine rote Karte war. Es war ein Zweikampf. Er kommt mit dem gestreckten Fuß daher. Ich habe den Ball gewonnen und dann hat er mich ein bisschen getroffen. Dann war der Ball schon wieder am Weg nach vorne. Und dann habe ich geschaut, wo der Schiedsrichter ist. Und dann habe ich ihm, einen Klaps am Hinterkopf gegeben. Aber ich habe den Linienrichter nicht gesehen. Der hebt die Fahne und ich glaube, war noch 20, 25 Minuten. Bekomme ich die rote Karte, musste ich in die Kabine und es waren, glaube ich, bei einer BO 80 oder 85.000 Zuschauer und dann einen Mann mehr, haben sie mehr oder weniger auf ein Tor gespielt und das war eine Lautstärke. Dann habe ich in der Dusche gestanden und was machst du, du bist verrückt, du darfst nicht runtergehen. Da bin ich in die Dusche, habe alle Duschen abgemacht, das waren, glaube ich, 8 Dinge, dass das Wasser runtergeprasselt ist, dass ich die Zuschauer nicht mehr höre.
Ehrlich, also da musstest du dich selber auch erstmal so ein bisschen
Da stand einer vor der Tür, ich durfte nicht raus. Ja, aber sitzt da, nach 25 Minuten rot.
Eingesperrt
da unten? Mehr oder weniger, ich bin mir vorgekommen wie im Knast.
Aber gut, das Finale habt ihr ja dann erreicht, also von daher ist ja alles gut gegangen. Was war für dich schlimmer, im Finale zu spielen und man verliert oder im Finale gar nicht spielen zu dürfen?
Ja, nicht zu spielen dürfen, klar. Mhm. Wir waren ja Favorit gegen Porto und ich habe mir dann immer eingeredet, du konntest sowieso nicht mit nach Wien. Wäre vielleicht noch schlimmer gewesen, in Wien dabei zu sein, weil ich an der Bandscheibe operiert
wurde. Weil du eh verletzt warst.
Und eh verletzt war und eine rote Karte. Ja, ich habe es halt dann so hingenommen, das war bitter.
Du bist vorletztes Jahr, Klaus, 66 geworden. Da fängt das Leben erst so richtig an. Jetzt gehst du langsam auf die 70 zu.
Ja. Denke ich oft dran, muss ich ehrlich sagen.
Ja?
Ja.
Also geht einem das durch den Kopf?
Ja, schon.
Über was denkst du nach?
Über was denke ich nach? Über viele Dinge. Wenn ich mal Zeit habe oder Ruhe habe, dann denke ich, na Mensch, jetzt bist du schon 67, dann sind es nicht mehr so viele Jahre, wo der Siebener davor ist. Ja, gerade letztes Jahr gab es ein paar Einschläge, angefangen mit Beckenbauer, Andi Brehme, mein ehemaliger Fitnesstrainer, Thomas Wilhelmi.
Hans, der ja war, noch ziemlich jung war, ne?
Ja, und fit, mhm. Der hat nie geraucht, der hat nur Sport getrieben. Und mhm. Ja. Mhm. Aber jetzt habe ich wiederum von meinem ehemaligen Co-Trainer, Egon Cordes, vor 2 oder 3 Wochen, hat mich angerufen und war ja, eben kaum verstanden, weil er auch geweint hat. Er hat gesagt, Auge, wir haben es gestern das Bein abgenommen. Ja, und das sind dann schon Dinge, wo man ja nicht einfach so abpacken kann und wegstecken kann.
Aber wenn dich dann jemand anruft wie Egon Cordes, sind das schon noch so Menschen, mit denen du einen engen Draht hast?
Engen Draht nicht, aber wir haben sicherlich immer wieder mal telefoniert, ja, und über dieses und jenes gesprochen. Aber wenn dann so ein Anruf kommt und ja, man hört, dass der ja, mehr oder weniger weint und dann das gerade rausbringt, wir haben es gestern das Bein abgenommen. Mhm. Ja, dann, ja, wusste ich momentan nicht, was ich sagen soll. Ja. Also Egon, ich komme gerne mal dich besuchen. Egon, wie geht's weiter? Egon, dann kannst du jederzeit mich anrufen. Und so, ja. Er war zwar ein Schleifer, aber das wollte ich nicht sagen damals. Ja. Aber Bakterien in den Fuß gekommen und kann jeden erwischen.
Ja. Ja. Ist das dann so, dass man vielleicht in so einem Moment froh ist, dass man jemand hat, mit dem man über den Fußball verbunden ist, den man von früher kennt und mit so jemand dann auch ganz gern drüber spricht wahrscheinlich?
Ja, ja. Wir haben nicht viel drüber gesprochen. Ich habe versucht, ihn gestern noch mal zu erreichen. Es ging aber nicht ans Telefon. Ich habe gefragt, wie geht es jetzt weiter? Und er hat mir keine Antwort mehr geben können. Ich sage, Egon, melde dich jederzeit. Und ich werde es wieder versuchen. Vielleicht kommt er mal vorbei. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht, wenn der Fuß abgenommen wird bis zum Knie hin. Das sind Einschnitte im Leben. Ja. Vor allem ein Mensch wie Egon Cordes, der immer topfit war. Er war ein Co-Trainer, er war ein Schleifer mehr oder weniger. Und wenn man dann sowas hört, unvorstellbar.
Ja, das ist traurig. Wie fit bist du denn noch? Also ich kann hier zumindest mal sagen, du bist noch sehr schlank. Also was heißt noch? Du bist sehr schlank.
Ja, ja, fast weniger. Also wie Spielerzeiten, aber das glaube ich liegt an der Muskulatur, weil ja, ich Muskeln verloren habe. Ja, und ich spiele auch gern noch Fußball. Wir haben vor ein paar Wochen jetzt ein Turnier gehabt in Hart am Bodensee, wo ich dann 2x10 Minuten gerne mitspiele. Letztes Jahr war mein Österreich.
Aber nur 2x10 Minuten?
Ja, aber andere lassen sich noch 3 Minuten auswechseln, weil sie nicht mehr können, wie Andi Herzog. Nein, ich spiele gerne und bin mit meinen Jungs, 17 oder 18 Spieler da, zwischen 15 und 17 Jahren.
Da kickst du manchmal noch
aus
ein bisschen
Amerika.
Mit?
Ja, wenn wir Aufwärmen machen oder Kreis spielen, dann spiele ich gerne noch mit. Ja. Oder wenn dann einmal es nicht aufgeht, dann 8 gegen 8 spielen, spiele ich gerne mit, ja.
Deine Hobbys sind und waren Tennis spielen und Angeln?
Tennis habe ich schon seit Jahren nicht mehr gespielt. Mhm.
Zu verletzungsanfällig?
Nein.
Wegen deiner Hüfte?
Nein,
oder?
Nein. Es ergab sich halt nicht mehr.
Ja.
Also,
mhm.
Vielleicht fange ich jetzt wieder an mit dem kleinen Sohn, dass der vielleicht auch was macht. Aber, nee, und Angeln oder Fischen mache ich nach wie vor gerne. Mein Freund in Regensburg, der schönes Fischwasser hat, und da kann ich abschalten. Da fahre ich von der Autobahn runter, sondern auf 500 Meter bis zum Wasser und dann ist es eine andere Welt.
Wie weit wärst du als professioneller Schafkopfspieler gekommen?
Ja, ich glaube nicht so weit wie als Fußball. Ich spiele gerne Schafkopf, aber gerne Schafkopf gespielt. Und wir haben jetzt auch am 30. Januar ein Turnier mit einigen von Spielern von Bayern, Paulaner Nockerberg. Ich habe es gespielt, weil ich mit Freunden gerne gespielt habe, aber jetzt nicht um viel Geld, sondern einfach nur als Zeitvertreib. Und es gibt ja Schafkopfer, die können jeden Stich, jede Karte, die zählen die Augen mit und das mache ich nicht, nein.
Und ihr seid früher nach dem Bayern-Training auch gern mal Skifahren gegangen?
Ja.
Nachmittags mal schnell auf die Piste?
Ja, das stimmt. Wenn wir nur einmal am Tag Training hatten, bin ich schon zum Vormittagstraining um 9 oder um 9:30 und das Training losgehen, habe ich schon die Ski im Kofferraum gehabt und von der Säbener nach Leogang.
Wer war dabei?
Ja, waren einige Spieler dabei.
Darfst du jetzt verraten?
Norbert Nachter war immer dabei auch und der eine oder andere, ja.
Wer ist am besten gefahren?
Also ich war mal niederbayerischer Meister im Slalom. Ich bin früher
gerne, wirklich?
Gerne Ski gefahren, ja. Von Vilshofen aus war ja nicht weit im Bayerischen Wald, da sind wir oft Ski gefahren.
Also du warst immer von weg und hast dann Norbert Nachtwey gezeigt, wie es geht?
Beim ersten Mal nur Nachtwey um in die Ski fahren, weil er sich dann Ski gekauft hat und er hat gesagt, er ist noch nicht Ski gefahren. Und dann sind wir irgendwo mal wieder reingefahren in die Berge und dann haben wir am ersten Tag eben gesagt, Norbert, so geht's nicht, braucht einen Skilehrer. Aber am zweiten Tag Skilehrer,
so können wir nicht weitermachen.
Ist er gefahren, so wie mein fünfjähriger Sohn. Mhm. Der hat zwei oder dreimal eine Skilehrerin gehabt und jetzt kommt er locker runter.
Aber das habt ihr damals auch schon heimlich gemacht, oder?
Wir haben nicht gesagt, wir gehen jetzt Skifahren. Das war schon heimlich, aber gut, vielleicht hat der eine oder andere mal verplappert, weil die Spieler wussten es ja und sowas. Er spricht sehr schnell rum.
Hättet ihr Probleme bekommen?
Ich glaube schon, ich weiß es nicht mehr genau. Es stand irgendwas im Vertrag drin, dass man keine gefährlichen Sportarten machen dürfen und nicht bergsteigen dürfen und sowas.
Und du hast gesagt, Skifahren ist nicht gefährlich.
Skifahren ist nicht bergsteigen.
Und bergsteigen machst du eh nicht,
hast
Höhenangst, ne?
Um Gottes Willen, ja.
Skifahren kann ja nichts passieren.
Ist mir noch nie was passiert, außer einmal eine Gehirnerschütterung, aber es war nicht Skifahren, es war Skispringen.
Wie?
Ja, da hat man halt eine Schanze gebaut und dann ist man halt 6-8 Meter gesprungen. Also wenn man so hingehört, dass ich halt. Aber da war ich noch kein Profispieler.
Wäre Klaus Augenthaler noch ein Fußballer für die heutige Zeit? Könntest du dir das vorstellen, heute noch gegen den Ball zu treten?
Ja, absolut. Aber es geht nur.
Ums Geld?
Nein, es geht nur, wenn ich den Ball sehe, muss ich hinhauen. Ja, so ungefähr der ewige Fußballer. Mhm. Es geht mir nicht ums Geld.
Könntest du dir vorstellen, jetzt in dieser Zeit mit diesen Bedingungen rundherum noch zu spielen? Würde das passen?
Ja, was heißen denn so Bedingungen? Wenn ich am Platz stehe, spielen es 11 gegen 11 und du hast einen Trainer gehabt, der gibt da vor, hier steht der Tor und da steht der Tor, das musst verteidigen, da musst du schießen, dann gewinnst du. Einfach Fußball spielen, wenn der Ball kommt oder einen langen Ball spielen, das reizt mich.
Lieber Klaus Augenthaler, nicht einfach nur Fußball spielen, da gibt es dann nichts mit einer Zigarette rauchen, ein Weißbier trinken und nachmittags Skifahren gehen, das meine ich.
Das geht natürlich nicht mehr, nein,
das
geht nicht mehr.
Könntest du dir das vorstellen? So ein Leben, dass du ganz ordentlich gesittet
dich
nur auf die Karriere konzentrierst?
Ich glaube schon, weil eine Karriere dauert, gut, ich habe 17 Jahre gespielt, ich weiß nicht, wie viele 17 Jahre als Profi tätig sind und heute kann man spielen bis 33, 34, ich habe auch bis 34 Jahre gespielt und dann hat man nach genügend Zeit andere Dinge zu tun. Skifahren verlernt man ja nicht.
Also du könntest auch disziplinierter sein, wenn es gefordert wäre.
Absolut, ja.
Ja. Du hast nach einem bösen Foul an Rudi Völler damals Morddrohungen bekommen. Wie kamen die eigentlich an dich ran? Weil heutzutage kannst du das ja ganz einfach über Insta machen, oder?
Ja, das kam irgendwie über, gut, wie sie es rausbekommen haben, weiß ich nicht, die Telefonnummer. Ja.
Telefonnummer?
Ja.
Deine?
Über meine Telefonnummer.
Und dann hat dich jemand angerufen?
Ja.
Erzähl?
Ja.
Das heißt aber, damals seid ihr auch noch an jede Nummer gegangen? Heutzutage gehen die Profis ja nur noch an Nummern, die sie kennen?
Ich glaube, das war sogar die private Nummer.
Ja. Und wer hat da angerufen?
Ja, irgend verrückte Fans, Bremer Fans. Auge, pass auf deine Kinder auf und wir erwischen dich. Und, ja. Und dann habe ich das halt bei Bayern weitergegeben und dann das Foul war ja in München gegen Rudi Völler und dann ein Rückspiel. Wieso laufen da zwei Polizisten rum? Ja, schon am Freitagabend im Hotel in Bremen. Und dann, wenn wir dann im Bus eingestiegen sind, ins Stadion gefahren sind, wieder die zwei Polizisten am Bus rausgestanden, dann wieder als letzter eingestiegen. Und, ja, das habe ich dann alles erst später erfahren, dass mehr oder weniger der Polizeischutz für mich war.
Dann hat sich der Verein aber dann doch um dich gekümmert?
Ja,
und
hat geschaut, absolut. Dass dir das Foul war ja im November, das Spiel war im November in München, wo ich ihn erwischt habe. Und das Rückspiel war das zweite oder das drittletzte Spiel in der Saison. Mhm. Das hat sich ja dann anscheinend so rausgezögert.
Hattest du Angst?
Nein, eigentlich nicht. Die Polizei hat mir gesagt, wenn sie jetzt heimfahren vom Training oder wenn sie unterwegs sind, schauen sie doch öfters in den Spiegel, schauen sie, wenn sie parken, bevor sie aussteigen, ob da nicht irgendwas Komisches wäre. Aber nein. Ich bin dann schon, wenn ich vom Training heimgefahren bin, immer geschaut, wenn ich vor dem Parkplatz oder vor der Garage geparkt habe, steht da Auto hinter mir oder nicht. Und einmal, weiß ich nicht, ob es jetzt gegen mich war, habe ich mein Auto hinter mir gehabt, längere Zeit, die mich verfolgt haben und keine Ahnung, das, welche waren, die etwas im Sinn gehabt hätten.
Aber ich wollte eigentlich zu dir sagen, heute mit Social Media ist ja alles noch viel schlimmer. Wenn du aber erzählst, die hatten deine Privatnummer, dann ist es ja schon nochmal eine andere Situation. Ja,
ne? Wo sie die her hatten, keine Ahnung. Und Social Media sagt mir nicht viel. Weil
da läuft dann viel anonym.
Weil ich nicht bei Social Media dabei bin, ob das TikTok ist oder Instagram oder sonst was.
Aber ich meine, Social Media ist ja eher anonym. Aber wenn dich jemand direkt anruft, dann...
Ja, das war schon komisch. Dann hat man schon überlegt.
Wusste das deine Frau, deine damalige?
Ja.
Wie ist sie damit umgegangen?
Kann ich gar nicht mehr so sagen. Ich weiß nicht, ob das ernst genommen hat oder auch weniger ernst genommen hat. Ich habe natürlich beruhigt und gesagt, da passiert nichts.
Ja, wenn es um die Kinder geht, ist man als Mutter wahrscheinlich schon immer noch mal ein bisschen sensibler. Ne? Hast du eigentlich einen eigenen Berater gehabt?
Nein.
Du hast alles selber gemacht?
Ja.
Warst du ein harter Verhandler?
Nein, eigentlich nicht. Ich habe nicht so oft verhandeln müssen.
Stimmt. Du hast immer noch verlängert, ne?
Ja, ich habe immer noch verlängert, ja.
Aha. Und dann immer zu besseren Konditionen?
Ja, man hat. Uli Hoeneß hat mich gefragt, was ich mir vorstelle. Da hast du deine Summe genannt. Und einmal war es so, dass er ihm gesagt hat, du kannst ja gerne einen anderen Verein suchen. Ja.
Also zu hoch?
Ja.
Hast du zu hoch gepokert und hast gesagt, okay, die Hälfte?
Ja, ich habe zu hoch gepokert. Und Uli hat gesagt, weißt du was, such dir gerne einen anderen Verein. Ja, hat mal 2 oder 3 Tage Zeit gehabt zum Überlegen und dann hat man sich geeinigt. Ja.
Also bist du dann gekommen und hast gesagt, naja gut, dann halt ein paar Mark so, weniger.
So ungefähr,
damals war es ja noch Mark.
Mark waren das noch, ja, so ungefähr war das ja.
Aber du musstest dich ja wahrscheinlich eh nicht beschweren, ne?
Ich habe auch nie geschaut gehabt, was andere verdienen. Ich wollte beim FC Bayern bleiben, ich habe mir auch damals nie vorstellen können, wenn jetzt ein anderer Verein, was weiß ich, 50.000 Mark mehr bezahlt hätte, wäre ich nicht wegen 50.000 woanders hingegangen. Mit Berater kann ich vielleicht mehr rausverhandeln, aber mir hat es ja nichts gefehlt.
Ist es berechtigt, dass Fußballberater heute so einen schlechten Ruf haben?
Die Berater haben nicht bloß heute so einen schlechten Ruf. Das war damals schon, wie es losging. Ich glaube, der erste Spieler, der einen Berater gehabt hat, war der Lothar Matthäus. Und dann ging es ruckzuck, dass fast jeder Spieler einen Berater hatte. Und was ich auch gehört habe, nur vom Hören sagen, wenn du 3-mal nicht oder 2-mal nicht gespielt hast, dann hat der Berater gesagt, du such mal einen anderen Verein. Ja. Wenn jetzt noch Spiele sind, dann schaue ich immer die Mannschaften durch. Wo kommen die her, die Jungs? Aus Deutschland, aus Tunesien oder sonst wo. Und es sind 25, 26-Jährige dabei, die haben den 12., 13. Verein. Das heißt, spätestens nach jedem zweiten Jahr muss der einen Verein wechseln. Das wäre für mich unvorstellbar gewesen. Ja.
Das Problem hatte ich schon nicht.
Für mich war es ja damals schon wie ich dann aufgehört habe, bei Bayern als Co-Trainer nach Graz zu gehen. Oder dann nach Leverkusen zu gehen. Nürnberg war noch okay, weil in Nürnberg bin ich jeden Tag hin und her gefahren zum Training.
Oder jeden Tag nach Nürnberg von München?
Ja. Also für mich wäre das nichts gewesen, alle 2 Jahre einen Verein zu wechseln.
Als Trainer hast du aber dann schon dich beraten lassen oder hast du das auch alles selber gemacht, per Handschlag?
Zum Großteil selbst gemacht. Ich habe keinen Berater gehabt, sondern einen Sportanwalt. Der hat dann einmal mit dem Kalmund verhandelt, da war ich dabei natürlich auch.
Also, Rainer Kalmund bei Leverkusen?
Bei Leverkusen, der Manager mehr oder weniger, alles geschmissen in Leverkusen. Also ohne diesen Sportanwalt hätte ich diese Summe nicht verdient in Leverkusen. Vielleicht wäre ich zu anständig gewesen und ich weiß nicht, wie es heute ausschaut. Ja. Ich glaube, es sind ja schon 15-, 16-jährige Spieler, die Berater haben. Ja. Es sind ja meistens Berater, die selber nicht Fußball gespielt haben. Denen geht es ja nur ums Geld. Wenn ich heute meinen Spieler woanders hin transferieren kann, dann kriege ich wieder die und die Summe. Gut, es gibt ja auch Verträge, wenn man einen Jahresvertrag unterschreibt, dann kriegt der Berater pro Monat so und so viel. Und Ding. Also für mich war das ein böhmisches Dorf, Berater.
Da kommt wieder so ein bisschen deine Bodenständigkeit durch. Das hat die Lotta ja vorhin schon gesagt. Ein bodenständiger Typ. Sie hat auch deine ganzen Erfolge aufgezählt. Ich habe dich so ein bisschen beobachtet, das hat dich schon beeindruckt. Dieses Bodenständige ist eine schöne Eigenschaft, ne?
Ja, ich komme aus Niederbayern und das war schön damals, mit dem Verein dann nach München zu fahren, gegen Bayern zu spielen, gegen 60 zu spielen, so nach Augsburg zu fahren. Aber für mich war ja damals schon Vilshofen und München eine Weltreise, obwohl es mein Traum war, Profi zu werden. Also ich habe mir nicht vorstellen können, wenn jetzt ein Verein gekommen wäre, Hamburg oder Düsseldorf, von Vilshofen nach Düsseldorf zu gehen.
Dann wärst du immer noch in Vilshofen.
Wahrscheinlich, ja, weil ich bin ja, wie ich bei Bayern dann war, jedes Wochenende nach Hause gefahren.
Also gut, dass die Bayern auf dich gekommen sind, sonst wäre aus dir wahrscheinlich kein Weltstar geworden.
Ich bin kein Weltstar.
Nein?
Nein, Ich habe gerne Fußball gespielt, ich habe vielleicht auch das gewisse Talent dazu gehabt und ja, ich habe mir jetzt immer wieder Ziele gesetzt, mit Hilfe der Mitspieler, weil Fußball ja ein Mannschaftssport ist. Ich habe auch gerne Tennis gespielt oder bin auch Ski gefahren. Und der Fußball war für mich eigentlich damals schon alles. Ja, ich bin von der Schule nach Hause, schnell die Hausaufgaben machen. Manchmal habe ich es nicht gemacht, weil am nächsten Tag in der Früh habe ich es abschreiben können. Und am Nachmittag bin ich am Fußballplatz gewesen. Und im Winter bin ich am Eis gestanden. Ja.
Also kein Weltstar, Klaus Augenthaler, aber es gibt nicht so viele Menschen, nach denen ein Stadion benannt ist. Ein Klaus-Augenthaler-Stadion gibt's.
Ja, das gibt's mittlerweile. Ja.
Jetzt lacht er.
Ja, ja. Das fand ich auch super, weil wo ich herkomme, am FC Vilshofen, es war mal Zeit, dass sie ein neues Stadion bauen. Und ja, ich habe mich da unwahrscheinlich gefreut und war auch stolz, dass das Stadion nach mir benannt wurde. Und das Einweihungsspiel hat auch der FC Bayern bestritten.
Also der Name Klaus Augenthaler bleibt dann auch, wenn es Klaus Augenthaler mal nicht mehr gibt. Das ist irgendwie schön zu wissen, oder?
Ja, das ist wie ein Grabstein.
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, habe ich gesagt. Nein, aber das ist nein, eine Ehre und das ist schön. Und ich habe schon schlechtes Gewissen, weil ich jetzt schon lange nicht mehr zu Hause war.
Mhm. Und, bist du nicht mehr so oft da? Hast du noch Kontakte dahin? Gibt es
ja,
noch
doch.
Familie da?
Mein
oder?
Bruder ist noch da.
Dein Bruder lebt in Vilshofen?
Ja, ja. Mhm. Und jetzt habe ich aber den Präsidenten angerufen vor ein paar Tagen. Ich komme. Jetzt hat er mich angerufen. Es wäre schön, wenn du früher kommen könntest. Das wäre immer ein Schafkopfturnier. Nein, ich komme auf alle Fälle und schaue mir das eine oder andere Spiel an. Ich habe immer noch Freunde in Vilshofen.
Eigentlich müsstest du es doch öfter schaffen jetzt als in Anführungszeichen Rentner.
Ja, ich bin noch nicht ganz Rentner.
Ja, ich weiß. Das wusste ich, dass du das jetzt sagst. Du machst ja noch viele Dinge, aber du musst ja eigentlich nichts mehr machen.
Ja, müssen. Ich bin auch beim FC Bayern angestellt und ich mache es ja auch gerne. Jetzt zu Weihnachten waren es Weihnachtsfeiern, es sind Fanclubs und ja. Und es ist schön, dass der Name Augenthaler noch gefragt ist und ich mache das auch gerne. Ja.
Und nur so auf der faulen Haut liegen wäre auch nichts für
das
dich,
kann
ne?
Ich, nein, das kann ich nicht.
Ja, du hast früher mal gesagt, zwischen zwei Trainerstationen 3 Wochen Rasenmähen reicht.
Ja, so ungefähr.
Machst du das noch, Rasenmähen?
Ja, klar. Mit dem Handmäher.
Nein.
Ja, wir haben ja bloß einen kleinen Garten.
Also technisch bist du begabt oder nur
Null.
Der Rasenmäher?
Null.
Nur der Rasenmäher?
Nur der Rasenmäher, ja.
Mehr geht nicht?
Nein.
Und dann gibt es jetzt auch noch ein Buch über dich, immer nur rot-weiß gedacht. Der Titel passt natürlich wunderbar. Das heißt, du hattest aber dann doch noch einiges zu erzählen und es gibt auch was über dich zu lesen.
So ungefähr, wie du mich jetzt fragst, hat der Herr Breitscher, das ist der Autor, mich angeschrieben oder angerufen damals. Und ja, ich bin nicht der Typ, der unbedingt jetzt ein Buch braucht. Und da hat er mich überzeugt mit dem Wort, es ist für die Ewigkeit, für meinen Sohn, wenn er mal lesen kann, oder dann eventuell auch für die Enkel.
Was, Klaus Augenthaler, ist vom Aussehen her das Markanteste an dir?
Oh, was ist das Markanteste? Meine Nase, mein Kinn.
Kein Ranzen? Also
nein,
du bist schlank?
Da bin ich, glaube ich, zu stolz dazu, wenn ich sage.
Wie geht das eigentlich mit Weißbier ohne Ranzen?
Ich weiß es nicht. Ich passe schon mit dem Essen auf. Ja, ich passe schon auf. Denn am Abendessen esse ich nicht so viel und nicht nach 6 oder nach 6:30. Und wenn wir dann so Spiele haben mit den Legenden oder dem Altären, wie man schön sagt, aber da laufen so viele rum mit einem Bauch, da kann man gar nicht mehr Schuhbandel binden oder sonst was machen. Ja. Nee, da bin ich vielleicht zu stolz und habe auch eine junge Frau, die will auch keinen dicken Mann.
Ja, und vor allen Dingen bist du auch noch beweglicher.
Beweglich war ich noch nie eigentlich.
Naja, gut, ich meine jetzt beweglicher, ja, dass du zumindest meinst. Noch in die Knie kommst und wieder hochkommst.
Ja,
ne?
Ja.
Du warst eher so der steife Fußballer, oder?
Ja, schon, ja.
Was markant an dir ist, sind die Furchen im Gesicht.
Ja, die habe ich schon mit 40 gehabt, meine Furchen, wie du schön sagst. Ich glaube, das ist eine Vererbung meiner Mutter auch. Die war auch dann schon ab einem gewissen Alter mit Falten behaftet. Aber ich kann es nicht ändern und ich werde mich auch nicht liften lassen.
Hast du mal ein Angebot bekommen für Faltencreme oder so?
Nee.
Das wäre ja aber eigentlich ganz lustig gewesen,
Idee.
Oder? Also könnte man jetzt einfach hier mal mit ansprechen, ja?
Gute Idee.
Würdest du das annehmen? Wäre das lustig?
Ja, wenn es nur Cremes ist, ja. Weil ich creme ja auch sonst.
Aber es muss sich dann natürlich was verbessern.
Vielleicht gibt es gute Cremes, teure Cremes, weil ich mache nur mit Nivea.
Der Werbevertrag bringt dir was, der aber der Firma dann nichts, wenn es nicht besser wird, ne?
Aber ob die Creme was bringt, ist eine andere Frage.
Aber du bist ein markanter Typ, den man schon auf der Straße erkennt. Wie oft wirst du noch angesprochen?
Ja, eigentlich schon, egal wo ich hingehe, zum Essen ist in der Wirtschaft oder jetzt, wenn wir im Kleinen beim Skifahren waren, auf der Piste oder am Lift. Immer wieder, ja, oder an der Tankstelle.
Wie gehst du damit um? Freut dich das? Nervt dich das manchmal?
Nee, es freut mich.
Und du hast dann auch immer Zeit für die Leute?
Ja.
Also wenn du es eilig hast, wie gehst du dann mit denen um?
Also so eilig kann man es nicht haben, dass ich nicht, wenn mich jemand anspricht oder irgendwas erzählt von früher oder du warst mein großes Idol und dann rede ich halt mit dem 2 Minuten lang, wenn er Fragen hat oder was er mir erzählen will oder was. Also die Zeit haben wir immer.
Du bist mit 17 nach München gekommen, bist als Spieler immer in München geblieben, hast in der Jugend gespielt, einen Profivertrag unterschrieben und dann muss man sich in so einer Mannschaft auch erstmal durchsetzen.
Ja klar, mit 17 Jahren, du bist ehrfürchtig, weil diese Spieler, die du bei dem Probetraining gesehen hast, die hast du nur am Fernsehen gesehen und auf einmal stehst du mit denen am Platz, ja, da zittern dir die Knie.
Hast du auch erzählt gehabt, als du zum Probetraining warst und die großen Namen sind dann alle gekommen, wer hat dich damals am meisten unterstützt?
Ja, ich glaube, der Werner Alk war damals Co-Trainer beim FC Bayern, der hat mir schon einen Rückhalt gegeben, der mir dann auch gesagt hat, Detmar Kramer war ja Cheftrainer damals, die 3 Tage in Grünwald draußen in der Sportschule war das Training eben, der hat mir dann am 2. Tag gesagt, Junge, du musst schon mal ein bisschen auch die Ellenbogen ausfahren, du darfst nicht stehen bleiben. Ja, für mich war natürlich so ein Profitraining ganz was anderes wie unser Jugendtraining. Und ja, da hat mir der Werner Alk sehr geholfen, auch dann in der Zeit, wo ich schon beim FC Bayern war. Es reicht nicht nur, dass du jetzt mittrainierst, sondern du hast ja erzählt, das habe ich ja immer selber gehabt, nicht bloß Profi zu werden, sondern auch mal Bundesligaspieler zu werden. Und da hat mir vielleicht auch der Jupp Kapellmann geholfen, weil er mir doch immer wieder getriezt hat. Junge, lern erst einmal richtig Deutsch und lern erst einmal mit Messer und Gabel essen. Und dann hat der Werner auch gesagt, Junge, du musst dich wirklich einmal Ellenbogen ausfahren. Dann habe ich Jupp Kapellmann nochmal gepackt im Training und dann fast schon geschämt, damit bist nicht rot geworden im Gesicht, weil es doch ein bisschen heftiger war. Und dann drehe ich mich eben so um zum Werner Alk. Hab gedacht, jetzt kriege ich einen Anschiss und dann hebt er den Daumen, ja.
Und dann wusstest du, jetzt habe ich es richtig
so
gemacht.
So muss ich es machen.
Hat sich dann im Verhältnis zu Jupp Kapellmann, der heute Arzt ist oder Arzt geworden ist, hat sich da was geändert dann? Hatte er dann auch ein bisschen mehr Respekt? Oder hat
ja, ich denke schon, ja. Es war ja dann kurz bevor ich mein erstes Bundesligaspiel gemacht habe und habe ich ja mit Jupp gespielt und dann denke ich schon, dass er mich dann auch dementsprechend akzeptiert. Oder vielleicht,
weil er gemerkt hat, dass du nicht seine Position eingenommen hast, muss man ja auch dazu sagen, war ja Konkurrenz. Ne?
Ja, oder er wollte mich triezen auch und dann, dem muss man ein bisschen Gas geben. Dass
und dann hast du mit dem auch noch in einem Zimmer gelegen, im Trainingslager?
Im Trainingslager, in Herzogenaurach. 10 oder 12 Tage mit Jupp Kapellmann als junger Spieler im Trainingslager.
Wie muss man sich das dann vorstellen?
Ja gut, wir haben nicht viel miteinander geredet. Ja, man war ja 2 Mal am Tag am Trainingsplatz beim Mittagessen und beim Abendessen ist man halt bei den Jungen gesessen. Und abends, wie ich geschaut habe, dass ich um 11 Uhr schon schlafe, weil er hat immer dann so um 10, 11, halb 11 in meinem Bett waren, hat er halt noch lange telefoniert.
Das hat ihn dann auch nicht gejuckt, dass du schlafen wolltest?
Nee.
Also da war man dann schon irgendwie so ein bisschen der Jungspund und musste sich
ja
erstmal durchboxen.
Der Respekt war da, ja.
Ja. Aber einer, der dir auch sehr geholfen hat, das hast du am Anfang des Podcasts schon angesprochen, war Bulle Roth.
Bulle auch, ja, klar. Bulle war einer der wenigen Spieler, der, wie soll man es ausdrücken jetzt?
Sag's ganz ehrlich.
Mit den Jungen kontaktiert hat, der mal gefragt hat, der mal das und jenes.
Wie geht's dir?
Wo wohnst du? Und hast du Wohnung gefunden und, ja. Das war einer der wenigen Spieler. Die anderen Spieler, die hast du nur am Platz gesehen.
Also die haben dich quasi privat ignoriert.
Ja.
Aber das hat sich ja dann später geändert. Jetzt hören wir erstmal den Bulle.
Hi. Hallo, lieber Klaus, servus, hier ist der Bulle. Du weißt ja auch, wir sind schon sehr lange befreundet, aber jetzt möchte ich doch ein paar Anekdoten erzählen von dir. Und zwar, wir haben damals beim Chula Loran, da waren 2 Spieler zur Auswahl, den anderen weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an dich sehr gut erinnern. Und der Franz und der Gerd und der Seppi, wir haben natürlich gesagt, nimm den Klaus Augenthaler dazu. Und so hat das auch gemacht. Und ab diesem Zeitpunkt warst du Stammspieler bei uns. Und zwar ein sehr guter. Das wollte ich dir nur sagen. Und dir weiterhin wünsche ich alles, alles Gute für dich und deine Familie. Und passt gut auf euch auf und bleibt gesund. Das ist das Allerwichtigste. Klaus, servus.
Sprachlos. Ja, wie gesagt, der hat jetzt ein paar Namen genannt, und dass ich da ein erstes Spiel machen konnte, durfte. Und ja, bei Veranstaltungen treffen wir uns immer wieder. Und Bulli war auch einer der wenigen, der uns damals schon akzeptiert hat.
Wusstest du das so klar und deutlich, dass die zum Trainer gegangen sind und haben gesagt, also Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Bole Roth, das waren ja alle Stars, ja? Ja, ja. Dass die zum Trainer gegangen sind und haben gesagt, ey, der Augenthaler ist einer?
Gerd Müller war vielleicht auch ein Befürworter, aber ich wusste nicht, dass diese vier oder fünf Spieler da zum Trainer gegangen sind, dass sie mich befürwortet haben, dass ich, ja, weil ich vielleicht im Training unangenehm war, oder haben gesehen gehabt, dass ich mich da voll reinhaue. Ja.
Gab es jemand damals in der Mannschaft, mit dem du Probleme hattest?
Vielleicht in meinem ersten Jahr mit Beckenbauer, was soll ich mit Beckenbauer reden? Ja, oder der ab und zu mal Blödsinn macht oder einen Jux macht, oder der Sepp Maier, aber ansonsten, nee. Jupp Capellmann war natürlich schwierig, weil er mich nicht verstanden hat, ja, weil ich nicht richtig Deutsch gesprochen habe, sondern nur Niederbayerisch. Nein, ich habe keine Probleme gehabt mit keinem Spieler. Ja.
Aber hat er wirklich dann so deutlich zu dir gesagt, lern erst mal Deutsch?
Das hat er zu mir mal gesagt. Gehabt,
ja. Und lern erst mal mit Gabel und Messer essen?
Ja, ja.
Das muss man auch erst mal wegstecken können, oder?
Ja, das, ich habe mir vielleicht einmal einen Gedanken gemacht oder zwei Tage Gedanken gemacht und vielleicht beim nächsten Essen doch richtig gegessen. Vielleicht habe ich es nicht geschafft gehabt. Nein, ich habe da keine Probleme mehr gehabt damit, weil mir ging es immer nur darum, Fußball zu spielen, in der ersten Mannschaft spielen.
Habt ihr in Vilshofen nicht mit Messer und Gabel gegessen?
Nee, mit Stäbchen. Mit der Hand. Steckerlfisch isst man mit der Hand. Ich habe in der Fischerzeile gewohnt. Da waren vier Berufsfischer.
In der Straße?
In der Straße, ja.
Also das heißt, du bist mit Steckerfisch groß geworden?
Ich bin mit Fisch groß
gewachsen?
Geworden. Ja, ja.
Und hat das was damit zu tun, dass du dann später Angler geworden bist?
Ja, diese Familie Wagner hatte drei Söhne und der jüngste Sohn, mit dem war ich dann immer an der Donau oder an der Vils unterwegs oder dann an die Berufsfischernetze, hat man dann ausgelegt gehabt, um dementsprechend Fisch zu fangen, um zu verkaufen. Und privat oder nachmittags sind wir halt dann mit einem Holzboot, mit einem Motor rausgefahren in die Donau und haben halt da gefischt.
Klaus Augenthaler, wer ist schuld daran, dass du rauchst?
Gute Frage. Ich weiß, dass ich als 15, 16-Jährige, meine Tante hat geraucht, wenn die kam aus Landshut, wenn die da war und hat eine Zigarette angezündet und hat dann mal irgendwas gemacht und hat die Zigarette in den Aschenbecher getan, dann habe ich heimlich immer gezogen ab und zu.
Nein.
Ja, und ich war eigentlich dann ein strikter Gegner. Wie ich dann Fußball gespielt habe bei Vilshofen in der Jugend oder in der Schüler, da war ich ein strikter Gegner gegen das Rauchen. Und das Kuriose war ja dann, ich habe nicht geraucht. Und wie ich zu Bayern kam, da waren viele junge Spieler dabei. Die ersten Wochen habe ich ja in der Sportschule Grünwald gewohnt und da waren auch drei, vier andere Jungs dabei. Und die sind dann, ja, wenn wir dann Nachmittag mit dem Training fertig waren, da haben sie was getrunken. Auge, magst du eine? Ich war strikt dagegen. Ja. Und irgendwann habe ich da eine genommen. Da habe ich gedacht, gehörst du auch dazu. Ne? Ja, und vier Wochen später haben wir die erste Schachtel selber gekauft. Ja.
Das ist das Problem, ne? Bei vielen jungen Leuten.
Ja,
ne?
Leider.
Dass man dann sagt, da lasse ich mich jetzt einfach drauf ein, um dazuzugehören.
Genau.
Und dann kommt man nicht mehr weg davon.
Ja, dann wirst du abhängig davon.
Wer ist schuld daran, dass du es nicht schaffst, mit dem Rauchen aufzuhören?
Ich. Ich habe es immer wieder vor Augen. So, das ist die letzte, die ich mir kaufe.
Also ich darf verraten, du bist vor uns hierher gekommen und hattest eine in der Hand?
Ja, weil im Auto rauche ich nicht.
Bist ausgestiegen und das Erste, was du gemacht hast, war dir eine Zigarette angemacht.
Ja, war fast die Fahrt schon zu lange.
Und der schlimmste Qualmer war ein ehemaliger DFB-Präsident. Denk mal an die WM 1990. Wer hat da gequalmt?
Beckenbauer.
Nee.
Der war Trainer.
Gerhard Mayer-Vorfelder.
Ach ja, stimmt, ja. Den habe ich jetzt gar nicht mehr am Schirm gehabt. Mhm. Ja, von dem haben wir ab und zu eine geschnurrt. Mhm. Oder eher von mir, ja.
Selbst bei der WM habt ihr schon ab und zu mal eine gepafft?
Auch bei der WM kam ab und zu der Franz auf mich zu und hat gesagt, du, er hat sich selber keine gekauft, weil er nicht viel geraucht hat, am Tag vielleicht zwei Zigaretten geraucht oder drei. Ab und zu kam er mal zu mir und sagte, Klaus, kannst du mir eine geben? Oder haben wir eine zusammen geraucht? Mhm.
Ja. Wobei, bei Franz Beckenbauer hätte man eher immer gedacht, wenn er mal raucht, dann raucht er so ganz edel so eine Zigarre, ne?
Nee, aber er hat elegant geraucht.
Auch die Zigarette ging elegant,
elegant
zu rauchen.
Ja, ja.
Gerhard Mayer-Vorfelder hat, glaube ich, ohne Filter, ne?
Ja.
Ging das bei dir auch? Oder
ja,
hast du dann?
Ja, ja. Mein Stiefvater hat ohne Filter geraucht. Da habe ich ab und zu auch dann mal mit 12, 13 Jahren mal eine geklaut oder mehr angezündet.
Mit 12, 13 Jahren?
Haben wir halt probiert, ja.
Ja, und ja. Hat dir das geschmeckt?
Mit 13 habe ich gesagt, seit wann rauchst du? Mit 13. Wie mit 13? Also mit 13 habe ich das erste Mal aufgehört.
Aber um im Bild zu bleiben, dein Vorsatz fürs neue Jahr, also jetzt für 2025, kannst du schon wieder in der Pfeife rauchen?
Ich habe es mir auch gar nicht vorgenommen.
Also du nimmst dir es jetzt schon gar nicht mehr vor? Nein. Oder nimmst du es dir nur nicht mehr vor, wenn Jahreswechsel ist, weil das dann einfach doof ist?
Genau, ich nehme es mir nicht mehr vor wegen dem Jahreswechsel. Weil, ja,
wann geklappt. Nimmst du dir das nächste Mal vor?
Jeden Tag. Jeden Tag.
Ist auch nicht gut.
Immer, wenn ich meine anzünde, weil das ist eigentlich eine blöde Angewohnheit. Und ich rauche so viele, die eigentlich gar nicht schmecken oder die ich gar nicht bräuchte. Mhm.
Die draußen vor uns, vor dem Podcast, hast du die gebraucht?
Die habe ich so ein bisschen genossen, ja.
Warum?
Ja, weil ich ja 3 Stunden im Auto gesessen bin und keine geraucht habe, ja.
Also man macht das manchmal schon so ganz Gewohnheit. Automatisch, oder?
Gewohnheit, ja.
Man macht sich eine an und denkt dann eigentlich, hätte ich es jetzt gar nicht gebraucht?
Ich rauche ja im Haus nicht, sondern gehe mal raus vor die Garage und denke,
aber das wäre doch ein Grund, jetzt,
ja,
das wäre doch ein
weiß,
Grund, im Winter vor die Tür gehen, ist doch fürchterlich, oder?
Ich wollte es gerade sagen, und ja. Dann, wenn ich dann 2, 3 Züge gemacht habe, dann schmeiße ich sie weg, weil es mir zu kalt ist draußen, ja.
Also ihr habt selbst bei der WM 1990, als ihr Weltmeister geworden seid, fleißig gezogen an der Zigarette, und einer, der in Italien ganz wichtig für dich war, der schickt viele Grüße aus Südafrika.
Liebe Heike, natürlich kann ich dir einige Storys von Klaus Augenthal erzählen.
Ach, Klaus,
aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns auch privat sehr gut verstanden haben. Und lieber Klaus, ich habe immer deinen Rat gefolgt, zumindest über bestimmt 20 Jahre. Wenn du immer gesagt hast, jede Krankheit, die mit Weißbier und Marlboro nicht zu heilen ist, ist tödlich. Daran habe ich mich jahrelang gehalten, bis es mir einfach doch zu viel wurde und ich dann das Rauchen aufgehört habe, aber natürlich nicht das Weißbier trinken. Zum anderen habe ich immer noch gut in Erinnerung, dass du nach der Weltmeisterschaft, nach der gewonnenen Weltmeisterschaft 1990, als du vom Platz gegangen bist und dir Töpperwin das Mikrofon vor den Mund gehalten hat, und du hast gesagt, ohne Klaus Eder hätte ich das nicht geschafft. Also nochmal vielen Dank, alles Gute für dich und ich hoffe, bis bald mal wieder live. Okay, ciao, servus, der andere Klaus.
Er hat mir Bilder geschickt gehabt, also im Urlaub, ja. Wir haben immer noch Verbindungen, ja. Und wir haben vorher über das Fischen gesprochen, wenn ich nach Regensburg fahre. Er ist ja aus Regensburg, dann kommt er immer wieder vorbei und schaut einmal.
Klaus Eder, jahrzehntelang der Physio der Fußballnationalmannschaft. Ich sage immer, der Mann mit den goldenen Händen.
Ja, absolut. Auch Müller Wohlfahrt hat er goldene Hände gehabt und die haben auch dann zusammengearbeitet. Ja. Klaus Eder hat ja wirklich, wo kein anderer Physio, er war ja kein Arzt, ein anderer Physio hat gesagt, das dauert jetzt, was weiß ich, 2 Monate. Klaus Eder, bis eben bei der Weltmeisterschaft war oder vor der Weltmeisterschaft war, sagt Klaus, ich schaff's nicht, ich kann nicht, ich habe Achillessehnenprobleme, ich habe Leistenprobleme, und er hat mich immer wieder aufgemuntert, sagt, das schafft man schon. Und ich bin die ersten 2 Wochen, wie wir im Trainingslager waren mit der Nationalmannschaft, mehr beim Klaus auf der Massagebank gelegen, als wir am Trainingsplatz gestanden. Ja.
Also ohne den hätte das so nicht funktioniert?
Glaube ich nicht, nein.
Und ohne Franz Beckenbauer auch nicht? Der WM-Titel 1990 ist dein größter Erfolg und Franz Beckenbauer hat dich vor der WM angerufen und hat dich ja quasi, wie du es gerade sagst, überredet.
Genötigt. Ne?
Genötigt, Weltmeister zu werden.
Nein, ich habe auch nicht mehr damit gerechnet. Ja. Ich habe die Probleme gehabt, die letzten Bundesligaspiele, und dann kam irgendwann der Anruf von Franz, der Klaus, fährst mit. Sag, Franz, du hast ja Probleme. Und, ja.
Ach, danke, Franz.
Jetzt schlafen wir ein paar Mal drüber und dann schauen wir nochmal. Ja. Und dann hat er nach 3 oder 4 Tagen nochmal angerufen. Weil der Franz ist nicht besser, ist ein bisschen besser geworden. Ich war immer von Klaus Eder und. Er sagt, das kriegen wir schon hin, fass mit. Und wenn es wirklich nicht geht, dann schaust du es halt live an. Ja. Der hat eine Art gehabt.
Guckst halt einfach zu.
Ja, klar.
Ja. Ja. Und dann hast du jede Minute gespielt.
Und was mir Lolli einer erzählt hat, beim Finale gegen Argentinien habe ich die meisten Ballkontakte gehabt.
Und dann habt ihr ja da wirklich gezeigt, was Teamgeist ist, ne? Bei dieser WM. Ja. Woran hat man das gemerkt?
Ja, ich glaube, da hat auch Lothar Matthäus viel mit dazu beigetragen. Er war ja in Italien damals schon ein Spieler und hat am Comer See ein Motorboot gehabt und da haben ab und zu mehr Ausflüge gemacht und hat immer wieder auch andere mitgenommen. Und auch während den Spielen, speziell jetzt die Mittelfeldspiele, auch dann hat einmal der gespielt am Anfang und dann hat der mal nicht mehr gespielt, sondern der andere. Da war aber keiner, so wie in Mexiko, dem anderen böse oder dann, das war eine Truppe von Anfang an.
Und dann wird man Weltmeister und will richtig einen drauf machen und kann 4 Stunden nicht aufs Klo.
Wir haben schon die ersten Flaschen aufgemacht und dann kamen die von
Was war in den Flaschen drin?
Ja, Champagner. Mhm. Gesagt, ja. Und dann kamen die von der FIFA.
Und haben gesagt, Augenthaler zur Dopingkontrolle?
Augenthaler und Aumann zur Dopingkontrolle.
Aha. Und dann war es erstmal vorbei mit dem Feiern.
Vorbei, ja. Bist du in einem abgetrennten Raum gewesen.
Da gab es kein Weißbier, kein Champagner?
Es gab nur Wasser. Ich habe gefragt, halt, ich hab extra gefragt, gibt es in der Bier, weil wenn der Weißbier, weil da kann man dann früher zum Pipi machen gehen, aber nein. Und es hat gedauert und gedauert und gedauert. Und man brauchte eine gewisse Menge.
Aber das ist jetzt wieder eine interessante News. Man kann von Weißbier besser pinkeln, also zumindest Klaus Augenthaler, als von Wasser?
Ja, ich glaube schon, weil Wasser trinke ich nicht so viel.
Bei dir ist der Körper eher an Weißbier gewöhnt?
Ja, ja.
Vorstadtgeflüster.